What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In dieser Folge spreche ich mit Timo Schönauer, dem CEO der 400-köpfigen Agentur Liganova, über nachhaltiges Wachstum. In den letzten Jahren hat die Agentur für Brand und Retail Experiences eine starke Entwicklung hingelegt und ist von 35 auf 85 Millionen Euro Umsatz gewachsen. Wir sprechen über die Auswirkungen der Pandemie, die größten Entwicklungsfelder und welche Bedeutung eine tiefe Wertschöpfung hat. Für ihre ambitionierten Pläne hat Liganova 2019 ein Private Equity Unternehmen an Bord geholt und sich in den letzten zwei Jahren mehrheitlich an spannenden Unternehmen beteiligt. Darunter ist das Nachhaltigkeits-Startup Code Gaia und Artificial Rome, die Agentur für immersive Markenerlebnisse. In unserem Gespräch hat mir ein Zitat von Timo besonders gut gefallen. Er sagt, wir haben uns nach vorn gefehlert. In diesem Sinne viel Spaß mit der neuen Folge. Lieber Timo, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Kim, vielen Dank. Danke für die Einladung. Das ist tatsächlich mein allererster Podcast und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass du dich mir anvertraust für diese erste Podcast-Aufnahme und dass du noch so wunderbar unverbraucht bist, was das angeht. Okay. Weil dann gibt es nämlich richtig viel Neues zum ersten Mal zu erzählen. Ich finde, das ist immer ein schönes Format, um die Themen, aber auch die Menschen dahinter ein bisschen besser kennenzulernen. Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Ich dachte, damit fange ich mal an, weil ich das schon so bezeichnend und ganz besonders finde. Ich hatte kürzlich einen Austausch mit Marco Seiler. Und der erzählte mir dann so nebenbei in dem Gespräch von Liganova und erzählte mir, dass ihr da sehr, sehr viele kluge Sachen macht. Und er sagte irgendwie in so einem Nebensatz, ja, weißt du, eigentlich ist das wie so eine Art Hidden Champion, denn die machen gar nicht so viel Eigenkommunikation, aber die machen ziemlich starke, zukunftsfähige Sachen. Und er hat dann nicht gesagt, musst du mal unbedingt einen Podcast haben, sondern erzählt es einfach so. Und dann habe ich so gesagt, Moment mal, Hidden Champion kommunizieren nicht viel zukunftsfähige Sachen. Okay, das ist auf jeden Fall ein Grund, euch für dieses Mikro, stellvertretend dich, lieber Timo, für dein Team zu zerren und mehr davon zu hören. Aber das fand ich schon eine sehr schöne Beschreibung. Ich glaube, es trifft's ganz gut, oder?
Der Marco hat immer recht.
Klar.
Marco ist bei uns im Beirat ein sehr, sehr geschätzte Person, der immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Und ich habe mich auch sehr gefreut über die Brücke, die er da gebaut hat. Und muss dir sagen, dieses Thema Hidden Champion finde ich gut. Also ich mag das, Hidden Champion zu sein. Wir sind nicht so laut in der Branche, wahrscheinlich auch nicht so, vielleicht auch nicht so eitel wie manche anderen, sondern wir machen das so alles so ein bisschen, ich will nicht sagen heimlich, still und leise. Wir haben natürlich eine gute Marke, einen guten Außenauftritt, aber wir finden wenig irgendwie auf Bühnen statt oder in der PR könnten wir wahrscheinlich noch mehr stattfinden. Wir sind jetzt erstmals in diesen Rankings dabei gewesen, die größten inhabergeführten Agenturen Deutschlands und waren auf Rang 6.
Und ich finde das dann so ganz spannend. Was nicht so schlecht ist, von 0 auf 6.
Von 0 auf 6, ja. Und ich finde das dann ehrlicherweise ganz cool, wenn die Leute sagen, sag mal, was macht ihr denn da eigentlich die ganze Zeit? Und weil es gibt ja ehrlicherweise in der Branche auch viele, die es andersrum machen, die sich so ein bisschen größer machen, als sie sind. Und da kommen wir wahrscheinlich ein bisschen leiser daher und konzentrieren uns dann doch viel mehr auf uns selbst, auf unsere Arbeit und auf unsere Kunden, auf die Strategie. Ja, und deshalb finde ich, wenn du jetzt sagst, ihr seid so eine Art Hidden Champion, ist das für mich eher ein Lob als eine Kritik. Ich finde das ganz cool. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch an einem Punkt, wo wir eine gewisse Größe erreicht habe und eine gewisse Relevanz, wo du dann auch automatisch einfach ein bisschen mehr nach vorne kommen musst oder kommen darfst oder kannst und dich erklärst. Ja, und das ist jetzt heute so ein erster Schritt in die Richtung. Ich kann dir gerne ein paar Sachen über Liganova erzählen.
Und unbedingt. Das, also ich werde dich löchern mit Fragen. Und ich finde auch, Hidden Champion finde ich wirklich gar nicht nachteilig, sondern also ich sollte eigentlich nur Inbegriff dessen sein, dass es mich neugierig gemacht hat, mehr darüber zu erfahren und einfach mal hinter die Kulissen ist es ja gar nicht, sondern einfach hinter die Türen, die nicht immer so allzu weit und kommunikativ aufstehen, mal reinzulauschen. Genau. Aber vielleicht magst du mal erzählen, du hast gerade gesagt, Platz 6 im Ranking der inhabergeführten Agenturen. Was macht Liganova eigentlich? Also was ist so euer Weg, eure DNA, der Ursprung und wie groß seid ihr? Also genau. In a nutshell oder also auch in einer größeren Nutshell.
Ohne jetzt die ganze Company History, die er hier zu erklären. Also gegründet ist Liga Nova. Die GmbH wurde 1995 in Stuttgart. Damals sehr eventlastig noch gewesen. Und dann haben wir uns immer weiter sukzessive erweitert. Mittlerweile gibt es die Liga Nova Group. Das sind zu der, neben Liga Nova gehören 7 weitere Firmen zur Liga Nova Group. Kann ich auch gleich mal gerne durchgehen. Wir haben mittlerweile über 400 Mitarbeiter in der, wow, Gruppe und das an 6 Standorten. Headquarter, wie gesagt, ist Stuttgart. Wir haben ein Office hier in Berlin. Ich sitze gerade in Berlin, deshalb hier in Berlin. Wir haben in Amsterdam, gibt's Liga Nova Netherlands. Wir sind mit einer Produktion in Heimsheim. Wir haben eine große Produktionseinheit, kann ich dir gleich auch 2, 3 Sachen zu erzählen, in Heimsheim, ganz in der Nähe von Stuttgart. Und wir haben eine US-Produktion in Chicago. Und wir haben ja auch, wir waren in den letzten Jahren auch tätig, was anorganisches Wachstum angeht, haben 3 Unternehmen dazugekauft. In Frankfurt gibt's die Liga Nova Horizon, eine Digitalagentur. Hier in Berlin gibt es Artificial Roam und wir haben ein Software-as-a-Service-Startup aus München, Code Gaia, und das zusammen formt die Liga Nova Group. Das ist natürlich ziemlich vielschichtig, aber wenn du jetzt fragst, was macht Liga Nova so in einem Satz überhaupt, dann würde ich sagen, wir entwickeln nachhaltige Brand Experiences, Brand Spaces und Brand Campaigns. Und das einerseits sowohl von der Konzeption bis zur Produktion und auch von physisch bis digital. Mhm. Also sprich, das ganze Thema Brand Experiences, Brand Spaces steht absolut im Vordergrund unseres Schaffens. Wobei ich glaube, eine der Besonderheiten ist, dass wir immer aus dem physischen Markenraum kommen. Also das ist sozusagen, da beginnt alles. Das ist auch ein Stück weit unsere Heritage und wir selbst sehen schon den physischen Markenraum auch heute noch als den wichtigsten Kommunikationskanal für Marken, insbesondere post-Covid, wo du einfach diesen Erlebnishunger oder diesen Begegnungshunger einfach hast, mehr denn je. Und ja, das ist so ein bisschen in a nutshell. Und wenn du sagst, was ist so eure DNA, wo kommt ihr her, was macht euch besonders? Denke ich, dass wir sind ein Unternehmen, das sehr, sehr werteorientiert ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, Liga Nova in 3 Wörtern oder sowas, dann ist es Zeitgeist, Unternehmertum und Harmonie. Also Zeitgeist, ich kann hier kurz vielleicht 2, 3 Sachen dazu sagen. Ja. Also,
das ist toll, Zeitgeist. Ich muss gar nicht mehr fragen. Du beantwortest schon direkt die Frage, an die ich gedacht habe. Vielleicht hast du ein Tool, was das direkt abgreift. Naja,
das ist gucken. Alles überall, das ist ein ChatGPT. Also
ja, klar.
Das ist alles künstliche Intelligenz. Nee, also, du hast ja gerade gefragt nach der DNA. Und wie gesagt, ich denke, ein Kernthema, was uns beschäftigt, ist Zeitgeist und immer am Puls der Zeit zu sein. So ein bisschen Zeitgeist heißt für uns so ein bisschen verstehen, was da draußen passiert, connecting the dots, heißt aber auch irgendwie erwachsen zu sein, aber niemals alt. Also sprich, dieses Spielerische, dieses Twinkle in the Eye irgendwie nicht zu verlieren. Wir haben mal für uns, Liga Nova ist next definiert. Und das, denke ich, sagt das schon ganz gut, dass wir einfach das Gefühl haben, immer oder den Anspruch haben, immer im Zeitgeist zu sein, immer weiterzugehen. Ein weiteres Thema ist eben das ganze Thema Unternehmertum. Und Unternehmertum heißt für uns, das ist sehr stark auch geprägt worden von dem Gründer, der Vincent Bodo Andrin, der das Unternehmen gegründet hat, 95, der sehr visionär ist, sehr Unternehmer, und der hat das ganze Ding, dieses ganze Unternehmertum so ein Stück weit in die Firma hineinmassiert. Also den Mut, Risiken einzugehen, in neue Geschäftsfelder zu investieren, neue Ideen, auch in anorganische, den Mut zu haben, anorganisch zu investieren. Also sowohl als Company, aber auch ein Stück weit als den Mitarbeitern mitzugeben. Leute, ihr seid selber alle auch Mitunternehmer. Also be an Intrapreneur, habt selber keine Angst, Fehler zu machen, weil am Ende ist die Geschichte von uns auch ein Stück weit, wir haben uns auch ein Stück weit immer wieder nach vorne gefehlert. Weißt du, also sprich, es läuft ja nicht immer alles geil.
Schöne Formulierung, ja.
Ja, es läuft ja nicht immer alles perfekt, und das heißt, wir haben dann irgendwie, natürlich, wenn du so unternehmerisch unterwegs bist, machst du automatisch auch Fehler, aber du machst halt auch viele Sachen richtig, und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir heute hier sind. Mhm. Und mit Abstand das Wichtigste für mich, was Liga Nova ausmacht, ist das ganze Thema Harmonie. Und Harmonie, ich könnte jetzt über Harmonie wahrscheinlich alleine eine Stunde erzählen. Wir haben für uns auch da dieses Thema, der Anspruch ist so ein bisschen Harmony in everything, was nicht heißt, dass sich alle immer den ganzen Tag lieb haben und dass es eine reine Wohlfühlkultur ist, sondern Harmonie bedeutet für uns einerseits einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch zu haben und dass alles irgendwie ein Stück weit miteinander im Einklang ist. Also sprich, wenn du auf einem Event von uns bist beispielsweise oder in einem Brand Space, da ist, oder bei uns im Headquarter zum Beispiel, auch in den Standorten, da ist wirklich jedes Detail aufeinander abgestimmt. Wir sind da sehr, sehr detailverliebt, perfektionistisch unterwegs, und legen sehr, sehr hohen Wert auf Formalästhetik, dass die Dinge schön sind. Dass einerseits Harmonie heißt einerseits Qualitätsanspruch, Formalästhetik. Auf der anderen Seite heißt Harmonie aber auch Community. Dass wir sehr viel, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass wir sehr viel für uns in unsere eigene Community investieren und schauen, dass wir eine gesunde Unternehmenskultur haben. Aber Harmonie heißt auch, wenn wir sagen, dass alles miteinander im Einklang sein soll, heißt es auch, dass in unseren Projekten Kreativität und Profitabilität, das muss Hand in Hand gehen. Das haben wir mal Malen nach Zahlen genannt. Mhm. Also am Ende ist das ja diese Kindergeschichte, wenn du da, das ist eine ganz gute Analogie eigentlich. Und zusammengefasst ist das, wenn mich jemand fragt, erklär mal Liga Nova, was macht euch besonders, dann ist es das Zeitgeist, Unternehmertum und Harmonie.
Ich finde es auch cool, dass ihr Werte gewählt habt. Also vor allem ist mir das so auch bei Zeitgeist und Harmonie gegangen, weil es ja jetzt nicht zwangsläufig Werte sind, also gerade Harmonie, die man so häufig schon hört, ne? Sonst hast du ja häufig, weiß ich nicht, Vertrauen, Verlässlichkeit, irgendwelche anderen Sachen, die da so stehen. Und das finde ich auf jeden Fall klug gewählt und sehr nachvollziehbar. Du hast das ja vorhin kurz schon mal gesagt, ne, dass ihr kommt aus dem physischen Raum und der ist auch heute noch aus deiner Sicht die wichtigste Begegnungsstätte der Touchpoint für Marken. Natürlich ja. Jetzt mittlerweile, wie heißt es so schön, phygital oder rein digital dann auch, aber ihr kommt aus dem physischen Raum. Du hast ja vorhin ganz kurz auch Corona erwähnt, sicher auch als maximal einschneidendes Element. Absolut, ja. Für alle Retailer, aber natürlich auch für euch, die ihr wahnsinnig viele Kunden aus dem Retail habt, Projekte im Retail-Bereich macht. Wie habt ihr euch durch diese Phase in dem Fall nicht gefehlert, sondern wahrscheinlich gekämpft und letztlich auch durch Unternehmertum herausgearbeitet? Wie seid ihr damit umgegangen?
So, wir haben damals wie heute, damals aber noch viel mehr als heute, wir machen sehr viel Umsätze im Retail-Bereich und wir machen viel auch mit dem, was wir Experience Solutions nennen, wo natürlich auch Events eine große Rolle spielen. Und wenn da draußen ein exogener Schock passiert, der dazu führt, dass Retail zu ist und Events nicht stattfinden können, dann hast du erstmal ein Problem. Und das hatten wir. Ich glaube, und erst recht, wenn du kein Produkt hast. Das heißt, am Ende, wir verkaufen ja Ideen, wir verkaufen Konzepte, verkaufen Zeitgeist, aber wir sind das, was man eine Professional Service Company nennen würde. Und das dann auch noch im Experience-Economy-Bereich. Da kann dir eigentlich nichts Schlimmeres passieren als Covid. Das muss man auch so klar sagen. Ich glaube, was wir gemacht haben, ist, dass wir nicht irgendwie panisch geworden sind, nicht in Aktionismus verfallen sind, sondern eigentlich ruhig geblieben sind, besonnen geblieben sind. Ich glaube, wir haben in Zeiten absoluter Unsicherheit versucht, unseren Mitarbeitern Sicherheit zu geben, die abgeholt. Aber wir haben auch unsere Strategie angepasst. Und zwar, und einerseits sind wir immer davon überzeugt, dass wir einen sehr guten roten Faden haben und dass der Kern stimmt. Wir haben aber dann durch Covid uns breiter aufgestellt, ohne eben diesen Kern aus dem Auge zu verlieren. Also sprich, wenn du mich jetzt heute fragst, so rückblickend, wir sind, die Gruppe ist deutlich größer als vor Covid. Ich glaube, wir haben seit Covid den Umsatz irgendwie verzweieinhalbfacht oder so. Also wir sind dann wirklich gestärkt aus der Krise gekommen. Und am Ende war Covid sicherlich ein Beschleuniger für unsere strategische Entwicklung, weil du natürlich auch, ich will nicht sagen gezwungen wirst, aber du musst andere Entscheidungen treffen. Und uns durfte nicht nochmal passieren, dass wir dann so abhängig sind von so einem exogenen Schock. Und deshalb haben wir damals entschieden, uns noch viel konsequenter als ohnehin schon zu digitalisieren und Zukunftsthemen für uns identifiziert und besetzt, die vielleicht ein bisschen krisenresistenter sind und an die wir aber auch glauben, weil wir, das sind in erster Linie Themen wie Sustainability, das eine ganz große Rolle spielt bei uns, wo wir auch wirklich schon viel gemacht haben und unseren Kunden einige Sachen anbieten können, auch heute schon. Und Themen wie Metaverse oder so, die wir besetzt haben. Also sprich, ich denke, Covid war hart, war aber am Ende, wie gesagt, ein Beschleuniger für uns, hat aber auch gezeigt, dass das Fundament stimmt. Und das Fundament stimmt einerseits, wir haben sehr langfristige oder langjährige, stabile Kundenbeziehungen. Das ist das eine. Und wie gesagt, die strategische Marschroute, der rote Faden, der steht, den brauchen wir eigentlich nicht anpassen. Wir haben es halt nur ein bisschen erweitert. Und ich habe in dem Zusammenhang, habe ich einen Satz gehört vor zwei, drei Wochen hat jemand zu mir gesagt, als wir über Strategie, Unternehmensstrategie gesprochen haben, hat er zu mir gesagt, Hauptsache bleibt die Hauptsache. Mhm. Also sprich, eigentlich ist klar, Hauptsache ist die Hauptsache, bleibt die Hauptsache. Das heißt, egal was da draußen passiert, bleib dir selber treu. Wenn das Fundament stimmt, verfolgt das weiter. Und ich glaube, diese Zeit war hart, aber hat gezeigt, dass wir ganz solide unterwegs sind.
Das ist eine coole, also ich fand dies mit der Hauptsache interessant und habe gerade überlegt, ob mir was einfällt, die das anders gemacht haben. Am ehesten vielleicht Axel Springer, wo irgendwann dann die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache war, ne, sondern die Umsatzbeiträge aus anderen Bereichen kamen oder die Profitabilität. Aber in der Tat, das finde ich ein schönes Bild dazu. Und du hast es ja eben auch gesagt, der rote Faden, der für euch ganz wichtig ist im, ich sag mal, ursprünglichen Kerngeschäft, aber in der sehr konsequenten Digitalisierung, in dem Setzen auf Zukunftsthemen, da würde ich gleich mal so ein paar Deep Dives auch reinmachen, weil ich das total spannend finde. Also man kann das diese Folge ja unter Brand Spaces fassen, man könnte es aber auch unter Unternehmertum setzen, weil ich glaube, das ist ein ganz schöner Case, der das hier sehr gut belegt. Du hast eben gesagt, organisches Wachstum, aber auch anorganisches Wachstum, aber eben überhaupt Wachstum. Und ihr habt ja, das war eine Meldung, glaube ich, weiß gar nicht, 2019, dass bei euch die Private Equity Firma, ich weiß gar nicht, spricht man das Englisch aus? Wahrscheinlich, ne? EMH Partners, genau. Also ein Private Equity Partner bei euch als Minderheitsgesellschafter eingestiegen ist. Das heißt, so direkt vor Covid, noch mit besten Absichten versehen. Ja. Und dann hattet ihr sie an Bord und habt eben gemeinsam letztlich euch auch für diese Dinge entschieden. Was war der Grund, dass ihr die reingeholt habt?
Du, das ist ein Großteil der Frage, wird wahrscheinlich an den Gesellschafter gehen. Aber ich war sehr, sehr eng in diesem ganzen Prozess von Anfang an dabei. Ich glaube, es war wichtig, generell war wichtig, in der Mehrheit zu bleiben. Das war für uns ganz, ganz zentral. Aber am Ende haben wir mit EMH einen Partner für uns gewonnen, der uns einfach eine zweite Sichtweise gibt und uns einfach hilft, partnerschaftlich das Unternehmen anders zu steuern, Dinge zu hinterfragen. Du guckst ganz anders auf Kennzahlen beispielsweise. Also ich gucke mir mittlerweile Kennzahlen im Unternehmen an, die vorher für mich gar nicht so relevant waren. Am Ende war sicherlich der strategische Grund, warum du dich entscheidest, so einen Partner reinzuholen. Einerseits, dass du sagst, okay, du möchtest auch die Möglichkeit haben, neben der, würde ich sagen, einer sehr gesunden, qualitativen, organischen Entwicklung auch anorganisch zu wachsen und dann eben ein Stück weit auch ein bisschen Kleingeld in der Kasse zu haben für solche Akquisitionen. Das haben wir gemacht, sehr punktuell, sehr strategisch. Also wie gesagt, drei Add-ons, wie wir es nennen würden, haben wir in die Gruppe geholt. Und am Ende hat EMH uns auch sehr dabei geholfen oder hilft uns auch dabei, die Digitalisierung voranzutreiben. Mhm. Und das war natürlich dann kurz vor Covid. Der Zeitpunkt war natürlich dementsprechend schwierig, aber es hat sich alles, würde ich sagen, gut entwickelt und ist eine gute Partnerschaft.
Ich wollte gerade sagen, für einen langen Atem, gerade mit der Entwicklung, die du vorhin beschrieben hast, hat es sich ja wahrscheinlich perspektivisch trotzdem für die gut gelohnt. Du hast eben gesagt, dass letztlich das hat auch was mit dir gemacht, hat was mit euch gemacht. Ihr guckt auf andere Kennzahlen, wir haben eine neue Perspektive eingebracht. Was würdest du sagen, weil es heißt ja manchmal so, tja, Agenturen, ne, die machen zwar großartige Produkte und tolle Leistungen, aber so, ich sag mal, im ökonomischen Sinne fehlt eine gewisse Professionalität oder auch im strategischen Sinne, was unternehmensstrategisch auch bedeutet. Mhm. Wie würdest du dieses Mindset beschreiben oder was können auch vielleicht andere davon lernen? Auf was guckst du jetzt, was für dich auch oder für euch auch neu war?
Also erstmal guckst du natürlich auf klassische Ertragskennzahlen, die vorher, am Ende ist das natürlich, ist ein PI dann auch aus solchen Gründen da drin und gibt dir dann natürlich noch mal ein paar Sachen mit. Aber ich gucke auch darauf, dass wir unabhängiger sind von beispielsweise einzelnen Industrien, einzelnen Kunden, dass das Ganze auch hier harmonischer ist. Weißt du, dass du nicht, dass es geht um, wie groß ist dein größter Kunde, wie groß ist die größte Industry, für die du arbeitest. Wie hoch ist der Anteil digitaler Umsätze? Wie hoch ist der Anteil grüner Umsätze? Das ist, was natürlich auch niemand so wirklich beziffern kann, weil da gibt's keine wirkliche Definition. Aber du guckst einfach auf Kennzahlen, die langfristiger auch ausgerichtet sind.
Mhm. Ja. Das ist ein guter Blick. Anteil grüner Umsätze, das finde ich auch, oder auch digitaler sowieso, klar. Wie habt ihr die gefunden? Also wie seid ihr vorgegangen? Weißt du das? Ja, weißt du bestimmt. Also,
da gab's unterschiedliche Gespräche mit unterschiedlichen potenziellen Partnern und das hat einfach auf einer menschlichen Ebene sehr gut funktioniert. Und dann gehst du in so einen Prozess rein und das dauerte dann, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Okay. Da wurde dann auch klar, dass wir eine ähnliche Vorstellung haben, wie wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen, wie wir es digitalisieren wollen und haben wir zueinander gefunden.
Okay. Dann lass mal kurz eintauchen in das Thema, ich sag mal auch nochmal Wachstum insgesamt. Ihr geht das ja organisch wie anorganisch auch durch Akquisitionen an. Du hattest mir auch erzählt, als wir uns das erste Mal austauschten, euch ist auch eine tiefe Wertschöpfung extrem wichtig bei Liga Nova. Also ihr seid ja nicht nur diejenigen, die Ideen entwickeln und Konzepte machen, sondern ich habe dich so verstanden, ihr bedient mehr oder weniger die gesamte Wertschöpfung im Bereich Brand Spaces, Brand Experiences.
Das ist natürlich der Anspruch, so viel Wertschöpfung wie möglich in-house zu haben. Also du musst dir vorstellen, wir machen ja nicht nur Brand Spaces im Sinne von Stores, sondern wir machen ja auch Kampagnen, Brand Campaigns, aber Kampagnen sind für uns Schaufensterkampagnen beispielsweise oder Retail-Kampagnen. Das heißt, wir machen beispielsweise für Nespresso weltweit die Schaufenster. Und da haben wir machen wir nicht nur das Thema Konzeption, Kreation, sondern wir produzieren auch. Und wir machen die weltweite Logistik. Und das sind dann ein paar hundert Stores, die weltweit, das ist ein riesen logistischer Aufwand, die da weltweit mehr oder weniger zur selben Zeit beliefert werden müssen. Und wir haben uns dann damals, das war ehrlicherweise vor meiner Zeit, das war 2008, glaube ich, haben wir die Liga Production gegründet. Ich bin seit 2009 dabei, also jetzt auch 14 Jahre. Und da musst du dir wirklich vorstellen, das ist eine Produktion mit und ein Logistikunternehmen. In Summe sind das 16.000 Quadratmeter, 10.000 in Heimsheim, 6.000 nochmal in der Nähe, also alles in der Nähe von Stuttgart. Und da musst du dir wirklich vorstellen, da hast du Lackierer, Werbetechniker, Schreiner, hast eine große CNC-Technik. Und das ist ein klassisches Beispiel von Vertikalisierung, weil wir uns einfach nicht abhängig machen wollten von externen Lieferanten und weil es in unserer Branche halt auch brutal um Geschwindigkeit geht. Das heißt, du hast natürlich in dem Moment, in dem du alles unter einem Dach hast, indem du sagst, guck mal, die Lackierkabine, die Jungs sind fertig und jetzt kommen wir ins nächste Gewerk und dann verpacken wir es direkt drüben in der Logistik selber, dann hast du eine andere Wertschöpfung und du hast natürlich auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit bei deinen Kunden. Und auch da übrigens, bist du herzlich mal eingeladen, dir das anzuschauen. Selbst in unserer Produktionshalle siehst du das Thema Harmony in Everything. Das sieht ziemlich cool aus.
Es ist einfach
eine, jeden, den du da durchführst, der sagt, das ist eine wirklich stylische Produktion. Also es ist schön eingerichtet. Und ich glaube, das zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch alles, was wir machen. Mhm. Und jetzt eben mit dem ganzen Thema Digitalisierung haben wir ja jetzt auch unsere Digitalpartner auch mit zu uns in die Gruppe geholt. Und auch das ist ja eine Art Vertikalisierung, dass wir einfach dann, wenn es um phygitale Elemente geht, also um digitale Installationen oder wenn es jetzt auch um Metaverse-Themen geht oder so, dass wir es in-house einfach, mhm, einfach machen. Oder in-group, wenn du so willst. Mhm.
Ihr habt ja, weil du das gerade ansprichst, das Thema Digitalisierung, Metaverse, ihr habt, glaube ich, Anfang des Jahres war das, in Artificial Rome investiert. Das heißt, ja, ihr seid da Mehrheitsgesellschafter. Das ist ein, mhm, Teil der Liganova Group.
Richtig.
Habt ihr vorher zusammengearbeitet und euch über die Zusammenarbeit besser kennengelernt?
Ja, es gab ein großes Projekt, was wir gemacht haben für Adidas, glaube ich. Da haben wir zusammengearbeitet. Und dann haben wir irgendwie, die sitzen hier ganz in der Nähe von uns, dann haben wir uns mal kennengelernt. Und die Jungs sind, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, die Jungs, weil das sind vier Gründer, die sind ziemlich cool. Und wir haben dann einfach festgestellt, dass wir ähnlich ticken, weil am Ende, auch da ist es ja wichtig, dass du willst die nächsten Jahre miteinander arbeiten. Und da ist natürlich auf der einen Seite das Leistungsversprechen, was macht die Firma, was hat die für einen Anspruch, aber was ist auch dein Gegenüber für jemand? Willst du mit dem arbeiten? Und wir haben, glaube ich, relativ schnell geklickt und das hat sich einfach gut angefühlt. Und ich glaube, wir haben denen auch glaubhaft vermitteln können, dass wir uns nicht jetzt irgendwie in ihre Geschäfte zu stark einmischen. Weil das ist mir auch nochmal wichtig. Wir haben jetzt drei dieser M&A-Transaktionen gemacht. Und ich kann wirklich ehrlich sagen, wir kommen da nicht rein irgendwie als Investor und krempeln da alles um. Weil wer bin ich jetzt auch oder wer sind wir als Liganova jetzt einem Artificial Rome zu erzählen, wie die ihr Geschäft zu führen haben oder da jetzt zu versuchen, unsere Kultur drüber zu stülpen. Das bringt überhaupt nichts. Es ist wichtig, dass sie so eigenständig bleiben wie möglich, dass wir aber auch so viele Synergien nutzen und unser Leistungsversprechen für Liganova einfach sofern erweitern, dass wir unseren Kunden einfach nochmal den nächsten Schritt anbieten können. Das heißt also, alle drei, also auch eine Liganova Horizon oder gut, Code Gaia sowieso, weil das ist, wie gesagt, eine Software-as-a-Service-Firma, die haben ihre eigenen Kunden. Die arbeiten jetzt nicht nur für Liganova, aber auch für Liganova. Mhm. Und ja, das hat sich einfach gut angefühlt. Metaverse ist in aller Munde und ist am Ende auch da nur die logische Konsequenz gewesen, dass wir sagen, wir kommen vom physischen Markenraum. Wir haben das dann immer mehr digitalisiert, da wo es Sinn macht, mit beispielsweise einer Liganova Horizon, also vom physischen Markenraum in den phygitalen Markenraum, also den physisch-digitalen Markenraum. Und jetzt gehst du in den virtuellen Markenraum. Das ist am Ende einfach nur der logische nächste Schritt. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und es macht großen Spaß mit den Jungs. Und die größte Schnittmenge haben wir sicherlich auch bei denen in dem Thema Formalästhetik. Die haben einen unfassbaren formalästhetischen Anspruch. Das, was wir im physischen Raum machen, machen die im digitalen Raum. Und da war dann eigentlich klar, dass wir den Weg zusammen weitergehen sollten. Und die sind, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die haben dieses Jahr beispielsweise die Metaverse Fashion Week gemacht. Hatten da einen Auftritt, der sehr, sehr erfolgreich war, der ziemlich viele Preise abgeräumt hat. Und das zeigt uns auch, dass es wirklich ein guter strategischer Move war. Und ich freue mich wirklich auf die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass in dem ganzen Metaverse-Bereich noch einiges auf uns zukommt.
Was glaubst du denn ist, oder was sind so die Themen? Du hast gesagt, wir machen nicht alles zusammen, aber schon einiges. Wir nutzen die Synergien. Welcher Art sind so die Metaverse-Projekte, die ihr jetzt auch gemeinsam macht? Also was ist so eine, ich sag mal, Hauptverwendungsidee der Markenverantwortlichen, der Marketingverantwortlichen zu sagen, lass uns das mal zusammen machen, Schritt für Schritt an diesem Thema weiter nähern?
Du, am Ende geht es ja darum, dass wir sozusagen das, was wir im physischen Raum anbieten, unseren Kunden, auf den virtuellen Raum erweitern. Am Ende ist ja das Metaverse auch nichts anderes als ein immersiver sozialer Raum. Und das heißt, es ist genauso eine Begegnungsstätte, wie es unsere Brand Spaces sind. Und was wir halt machen, ist, dass wir einfach konsequent die Wertschöpfung erweitern und sozusagen das, was im physischen Raum stattfindet, verlängern, intelligent versuchen zu verlängern auf den virtuellen Raum. Und du merkst ja jetzt schon, dass beispielsweise im Metaverse die Verweildauer deutlich länger ist als auf einer normalen Website. Das heißt, du hältst dich da einfach gerne auf. Und wenn du das jetzt verknüpfst mit einem E-Commerce-System oder sowas, dann ist natürlich die Conversion auch eine ganz andere. Und das müssen wir für uns nutzen, das müssen wir für unsere Kunden nutzen. Ich glaube, was keinen Sinn macht im Metaverse, ist, dass wir sozusagen 1:1 versuchen, die Realität virtuell abzubilden. Sondern das muss spielerischer sein, das muss einfach künstlerischer sein. Die sagen übrigens, also Artificial Rome würde selber sagen, sie machen Art-Driven Experiences, was ich ziemlich cool finde. Und insofern ist es einfach, wie gesagt, eine Konsequenz. Wir wissen ehrlicherweise, also wenn du mich jetzt fragst, wie geht's weiter mit dem Metaverse, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass alle meine Kunden oder unsere Kunden eine große Nachfrage haben in dem Bereich, alle stattfinden wollen. Ein Stück weit ist das Metaverse heute da, wo das Internet so ein Stückchen in den frühen 90ern war oder sowas. Das heißt, alles ist da irgendwie, Prognosen sind ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen. Aber es sind auch heute, es sind Räume, in denen heute schon millionenfach Kunden auf ihre Konsumenten auf ihre Marken treffen. Und da hast du als Liga Nova Group besser mal eine Antwort drauf. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie es genau weitergeht. Es ist ein Stück weit für mich auch eine große Blackbox, die, wenn ich jetzt mit Patrick oder Mike oder den Jungs von Artificial Rome reden würde, würden sie sagen, was erzählst du denn da? Aber genau dafür habe ich ja die. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es da eine große Zukunft gibt für uns. Es gibt Studien, die sagen, dass 25% der Menschen im Jahr 26 mindestens eine Stunde im Metaverse verbringen werden. Deshalb ist das eine unternehmerische Entscheidung von uns, da jetzt einfach stattzufinden und nicht irgendwie von der grünen Wiese, sondern wir haben ein Unternehmen akquiriert, was von sich aus sagen würde, dass sie sich schon seit Mitte der 90er Jahren mit Metaverse beschäftigen. Da hieß es halt noch nicht Metaverse.
Ja, Wahnsinn. Dann sind wir mal gespannt auf diese Blackbox und wie sie sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, das ist ja, wie du sagst, kommunikativ war es ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht irgendwie massiv weitergeht und sich die Dinge entwickeln. Ich glaube, der Dreh ist halt, sobald es dir auch gelingt, die Kommerzialisierung zu stärken innerhalb dieser digitalen Räume. Ne? Ich glaube, Absolut. Das ist auch für die Kunden der totale Gamechanger, wenn wir da mehr Belege und Cases schaffen, in denen das funktioniert, weil die Kaufkraft ist ja immens. Das siehst du ja, jeder, der aus dem Gaming-Bereich kommt, in dem es ja letztlich auch um digitale Erlebnisräume gibt, da ist ja schon einiges an Geld zu verdienen.
Du, absolut. Ich habe jetzt übrigens gelernt, dass das Thema, der Begriff Metaverse schon fast wieder verschwindet, sondern dass einfach alle nur noch über immersive Räume sprechen und Metaverse schon wieder so ein bisschen der Vergangenheit angehört.
Lustig, vielleicht will das auch keiner mehr sagen, weil dann immer alle denken, sie machen Werbung für Meta.
Nein.
Kann natürlich auch sein, ja, das stimmt. Und sag mal, weil du hast eben gesagt, da müssen wir als Liga Nova auch ein Angebot oder schaffen wir besser mal ein Angebot für unsere Kunden. Gleiches gilt ja auch, und das treibt ja auch viele Agenturen um, das Thema Internationalisierung. Das ist ja auch ein Thema, das ihr nicht ausgelassen habt für euch, sondern wie du es eben schon am Beispiel Nespresso ganz gut angerissen hast, das ist ja für euch elementar, das auch international ausrollen zu können, was ihr für eure Kunden tut, oder? Wie habt ihr euch dem Thema Internationalisierung genähert? War das dann irgendwann, ein Kunde wollte das und ihr habt euch damit beschäftigt und es dann weiter ausgebaut?
Sowohl als auch. Also sowohl intrinsisch als auch vom Kunden. Einerseits, wir haben beispielsweise vor 5 oder 6 Jahren sind wir nach Amsterdam gegangen, Liga Nova Netherlands gegründet, weil da einfach unglaublich viele Kunden vor Ort sind und vor Ort bedient werden. Und weil du natürlich auch du bekommst auch nochmal andere Sichtweisen, du bekommst andere Leute. Amsterdam ist eine sehr, sehr kreative Stadt, eine sehr, sehr schnelle Stadt. Und das ist dann, das hat uns sicherlich in der Gruppe auch nochmal sehr, sehr gut getan und ist ein sehr, sehr erfolgreicher Case. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kunden, die sagen, pass mal auf, wenn ihr das weitermachen wollt, dann erwarten wir von euch, dass ihr da und da hingeht. Und das war beispielsweise für Nespresso, war ganz klar auch die Aussage oder der Wunsch, dass wir im nordamerikanischen Markt für den nordamerikanischen Raum produzieren. Das hat natürlich auch Sustainability-Gesichtspunkte und so weiter. Und dann, auch da waren wir dann wieder unternehmerisch unterwegs oder unternehmerisch tätig und haben gesagt, okay, was machen wir? Wir müssen irgendwie dem Kundenwunsch gerecht werden und wir liefern jetzt gerade dann tatsächlich aus dem nordamerikanischen Markt, also aus Chicago heraus, Nespresso für die USA, für Kanada, für Mexiko. Und am Ende ist es, die Frage stellt sich dann gar nicht. Also du musst dann, da gehst du dann mit. Und wenn du, wie gesagt, diese unternehmerische Denke hast, dann gehst du den Schritt. Und das wird sicherlich nicht der letzte Internationalisierungsschritt von uns gewesen sein. Wir haben da noch 2, 3 Ideen gerade, über die wir jetzt wahrscheinlich noch nicht konkret reden können. Aber natürlich spielt auch Asien eine Rolle. Und auch andere Standorte werden da sicherlich noch dazu kommen.
Nicht, dass ihr das wieder so still und heimlich macht. Dann lasst
uns zumindest
daran teilhaben. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Sag mal, lass mal zum, von dem Digitalisierungsthema, du hast ja noch mehr Facetten der zukunftsfähigen Aufstellung genannt. Einmal rübergehen zum Thema Sustainability, weil du gerade auch über Nordamerika und Nachhaltigkeit sprachst und so. Ja. Das ist ja auch für euch ein wichtiger Treiber in der Entwicklung gewesen, zu sagen, damit setzen wir uns auseinander, wir investieren nicht zuletzt in auch Code Gaia, glaube ich auch ja letztlich als Thema rund um Nachhaltigkeit. Magst du mal erzählen, wie da eure Bemühungen geclustert sind oder in welchen Bereichen ihr euch damit auseinandersetzt?
Gerne, also ich würde sagen, in dem ganzen Sustainability-Thema sind wir schon recht weit vorne. Mhm. Wir machen da schon einiges. Und du erlebst ja eigentlich 2 Dinge gerade. Einerseits hast du einen immer mehr informierten Konsumenten, der Kaufentscheidungen auch trifft auf Basis von Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es da draußen einfach auch die ganz klaren Anforderungen, was Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht, beispielsweise, dass ESG-Reportings gemacht werden müssen. Ich glaube, da gibt es ab 25 gibt es eine neue Direktive, dass Unternehmen oder vielmehr erstmals für das Jahr 24 einfach gewisse Nachhaltigkeit-Reports machen müssen. Und das bringt natürlich jetzt neben der ganzen gesellschaftlichen Diskussion das Thema maximal auch auf die Platte für Marken. Und da musst du eine Antwort drauf haben. Und wir haben 2 Antworten drauf. Einerseits haben wir, wie gesagt, mit Code Gaia ein Unternehmen reingeholt, auch im Laufe des letzten Jahres, eine Software as a Service Company. Da haben wir eine Mehrheitsbeteiligung. Wir machen das generell so, dass wir sagen, wir möchten dann in der Mehrheit sein. Aber wie gesagt, wir sind dann nicht diejenigen, die da reingehen und den Laden irgendwie auf links drehen. Aber uns ist wichtig, eine Mehrheit zu haben. Code Gaia, das ist eine moderne ESG-Softwarelösung, die das Nachhaltigkeitsmanagement oder für Nachhaltigkeitsmanagement, insbesondere in mittelständischen Unternehmen. Da geht es eigentlich um 3 Themen. Es geht um das Thema Analyse, das heißt, die erheben und messen Nachhaltigkeitskennzahlen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durch automatisches Auslesen von Rechnungen, durch Emissionsdatenbanken. Dann geht es um das Thema Optimieren, das heißt, du gehst auch rein, berätst den Kunden, wie kann er sein Nachhaltigkeitsmanagement optimieren. Und am Ende geht es auch, und das ist sicherlich sehr interessant, es geht um das Thema Reporting, also Berichtswesen. Das heißt, du kannst automatisch mit der Software einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, den dann mit deinen Shareholdern teilen, also so eine Art Umwelt- und ESG-Bericht. Und ich glaube, wenn ich das richtig, weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, es gibt 2 von 3 Kriterien müssen da, glaube ich, erfüllt sein, dass das Unternehmen in Zukunft so einen Nachhaltigkeitsreport machen müssen. Das eine ist, glaube ich, mehr als 250 Mitarbeiter, mehr als 40 Millionen Euro Umsatz und eine Bilanzsumme von whatever, 20 Millionen Euro. Und wenn 2 dieser 3 Kriterien erfüllt sind, musst du einfach durch diese neue Reporting-Direktive deine unternehmerischen Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit offenlegen. Und das sind in Deutschland ungefähr 15.000 Unternehmen, die das betrifft. Und auch da möchten wir einfach dann, wir haben das Thema Pioneering, ist für uns ein wichtiges. Das kommt auch, können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, in unserer Mission vor. Da möchten wir einfach vorne dabei sein. Und das ist sozusagen die anorganische Antwort darauf. Und die eigene Antwort, die wir entwickelt haben, ist ein Programm für uns, wo wir unsere Kunden beraten, das sich Green Gen nennt. Mhm. Das ist ein Programm zur nachhaltigen Reduktion vom CO2-Ausstoß bei Brand Campaigns, bei Brand Spaces, bei Brand Events, durch Sustainability-Beratung, durch Circular Design, wo es dann darum geht, frühzeitig einfach dafür zu sorgen, dass wir mit recycelbaren Materialien arbeiten. Also ob das jetzt in der Produktion PVC-freie Materialien sind, ob das in der Logistik so eine Art Fit-to-Size-Packaging ist, also dass wir einfach früh genug dran sind und unseren Kunden beraten, wie der CO2-Ausstoß nachweislich und auch messbar, weil es ist ja wichtig, am Ende kannst du ja jeder erzählen, aber wenn du es dann über eine Software, über so eine Art Carbon Calculator selber messen kannst, dann hast du natürlich nochmal einen ganz anderen Proofpoint. Und da investieren wir sehr viel in diesen Bereich und werden das auch sukzessive weiter ausbauen, weil du kommst gar nicht drum rum. Erstmal ist es in uns drin. Wir können nicht von unseren Werten sprechen und dann nicht in so einem Bereich unterwegs sein. Ich habe dir gesagt, wir sind da sehr, 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 sehr werteorientiert. Aber du kommst gar nicht drum rum, in Zukunft dich im Marketing mit dem Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement intensiv zu beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Das machen wir mit voller Überzeugung. Und wie gesagt, die beiden Angebote, die wir unseren Kunden da gerade geben, ist einerseits das Thema Green Gen und das Thema Good Guy.
Und sag mal, dieser Calculator, von dem du sprachst, den ihr auch bei Green Gen einsetzt, ist das Code Gaia oder ist das was Eigenes von euch?
Das ist Code Gaia und wir nutzen aber auch die Software für unsere eigene, um unseren eigenen Carbon Calculator zu entwickeln, also die Logik dahinter.
Ja, okay. Ja, ich finde die Verknüpfung, die du beschrieben hast, auch sehr smart zum Thema Erfassung, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, was für ein Pain das ist, diese ganzen Daten einzusammeln, gerade wenn du vielleicht nicht riesige professionelle Nachhaltigkeitssysteme und große Abteilungen hast, wie das in DAX-Konzernen sicher der Fall ist, um dann zu sagen, daraus auch ein Stück weit sicher automatisiert diese Berichte zu erstellen, die, wie du gesagt hast, verpflichtend sind. Ja. Und das in so einem Bereich super spannend, finde ich. Ja, wäre das auch was für Agenturen? Also ihr nutzt das auch für andere auch?
Ja, klar, absolut. Interessant? Du, absolut. Und am Ende ist das natürlich auch ein Riesen, wie du schon sagst, das spart ohne Ende Zeit und Aufwand. Ja, dieses ganze Belegchaos durch die künstliche Intelligenz, durch die Datenbank. Also ich bin großer Fan, ich meine, wir hätten nicht investiert, wenn wir nicht überzeugt gewesen wären, aber ich bin großer Fan sowohl von den Gründern, das ist ein ganz, ganz junges Gründerteam, als auch von der Software. Und ich glaube, das ist, da hatten wir einen ganz guten Riecher.
Cool. Ich habe gerade überlegt, wenn du magst, connecte mich doch mal, weil vielleicht ist das ja für die ein oder andere GWA-Mitgliedsagentur interessant.
Sehr gerne. Danke fürs Angebot. Das mache ich sehr gerne.
Jetzt sind bestimmt ähnlich wie ich viele Menschen interessiert. Wie können wir uns da irgendwie das Leben ein bisschen einfacher machen und trotzdem sehr substanziell sein? Ich glaube, das ist ein guter Ansatz.
Ja. Sag mal, geht Pioneering. Auf die Website von Code Gaia, sage ich euch.
Was meinst du?
Dann geht auf die Website
von Code Gaia. Ja, logisch, auf jeden Fall. Aber vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen mehr erzählen, dann müssen wir gar nicht so viel selber lesen. Ist genau. Ja auch nicht schlecht. Ja. Du, Pioneering hast du eben nochmal erwähnt und eure Mission und das Pioneering, was ist, was euch wirklich auch antreibt? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Naja, Pioneering findet sich natürlich in erster Linie in diesem ganzen Thema Unternehmertum wieder und einfach voranzugehen, Chancen zu erkennen, Chancen zu nutzen und auch ruhig mal der Erste zu sein. In unserer Mission, wir haben für uns eine Mission definiert. Wie gesagt, der rote Faden ist der Brand Space bei uns. Ja? Und wir haben jetzt uns dann nochmal durch diese ganzen Themen, die wir jetzt dazugeholt haben, durch das, wie wir uns diversifiziert haben, haben wir einfach jetzt irgendwann im Laufe des Jahres nochmal gesagt, lass uns doch nochmal die Key Messages, die wir senden, nach innen und nach außen nochmal neu definieren. Und da ist ein Satz zustande gekommen, der nennt sich Pioneering and Creating Meaningful Brand Spaces in Any Dimensions. Also in Any Dimensions, um damit anzufangen, das heißt jetzt schon nicht nur physisch, sondern auch digital oder phygital oder eben jetzt auch virtuell. Und Pioneering and Creating Meaningful Brand Spaces. Das Pioneering, wie gesagt, ist der Anspruch, den wir an uns selber haben, Vorreiter zu sein. Creating ist Schöpfung. Das ist auch ein sehr wichtiges, übrigens einer der anderen Markenwerte, die wir noch haben, neben den dreien, die ich dir gerade gesagt habe. Und Meaningful Brand Spaces, da steckt halt auch viel für uns drin. Also das Thema Brand Spaces ist, wie gesagt, absolut im Kern von allem, was wir machen. Also Brand Space als am Ende ist ein Brand Space ja eine Erlebniswelt, in dem die Marke ihre Markenbotschaften erlebbar macht. Mhm. Und wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass nichts stärker ist als die physische Interaktion, insbesondere post-Covid. Das heißt, ein Markenerlebnis oder ein Brand Space, in dem Brand Space geht es ja heutzutage gar nicht mehr um die Darstellung möglichst vieler Produkte und um Abverkauf, um Warendruck, um Sales per Square Meter, sondern es geht ja eigentlich um Storytelling. Es geht um ein Markenerlebnis, es geht um Zugehörigkeit zu einer Community und um Überraschung. Und darum, dass du einfach das Gefühl hast, ich bin da gerne, ich will dahin, da passiert was, das überrascht mich und ich fühle mich emotional aufgeladen. Und das ist sozusagen das Thema, was für uns ein Brand Space. Und wann ist ein Brand Space meaningful? Und meaningful, da kommen wir wieder zurück so ein Stück weit auf unsere Werte, auf das, was uns beschäftigt. Und meaningful ist ein Brand Space einerseits durch seine Gestaltung und durch seine, ich sage mal, inhaltliche Fokussierung, durch seine Ausrichtung. Also durch die Gestaltung, dann, wenn er, sagen wir mal, multidimensional ist, da, wo es Sinn macht. Weil es macht jetzt auch keinen Sinn, überall irgendwelche physisch-digitalen Installationen reinzuknallen. Aber nur der physische Raum mit, ich sage mal, intelligenten audiovisuellen Erweiterungen oder so, gibt dir eine gewisse Multidimensionalität und auch Multisensorik. Rein physisch kriegst du das ja gar nicht hin. Das heißt, das ist ein Must-Have für jede Brand-Experience. Das Thema multidimensional ist das eine. Das ist unglaublich, das ist für uns eigentlich unabdingbar und aus dem Grund haben wir auch einen Liga Nova Horizon dazu geholt und haben eine Artificial Roam dazu geholt. Dann muss ein Brandspace der Zukunft so nachhaltig und, sagen wir, zukunftssicher wie möglich sein. Das heißt, da kommen wir wieder auf das Thema Sustainability, integrative Räume mit einem möglichst reduzierten CO2-Fußabdruck. Und dann, und das ist dann wieder unsere Vorstellung von meaningful, ästhetisch, harmonisch. Also das heißt auch nicht zu viel Information, nicht zu viel Digitalität, alles im Einklang miteinander und alles formal ästhetisch bis auf den letzten Punkt abgestimmt, um den Besucher, den Kunden zu emotionalisieren. Das ist eine, also das ist sozusagen die gestalterische Perspektive und die inhaltliche Perspektive, würde ich sagen, der Brand Space der Zukunft muss erlebnisorientiert sein, muss community-orientiert sein und werteorientiert sein. Es geht nicht mehr, habe ich gerade schon gesagt, es geht nicht mehr um den reinen Abverkauf. Das Produkt steht zwar immer noch, das Produkt und die Marke steht zwar im Mittelpunkt, aber mit wenig Information, eher so mit einer Art, sag ich mal, sakralen Inszenierung und viel weniger mit der Zielstellung, so viel wie möglich zu verkaufen, weil wegen, ich sag mal, purer Bedarfsdeckung gehst du nicht mehr in die Innenstadt. Das kannst du schon gar nicht in Zeiten von Same-Day-Delivery. Du gehst in die Innenstadt, um, oder du gehst in einen Brandspace, um eine Geschichte erzählt zu bekommen, um dich emotional aufladen zu lassen, um überrascht zu werden und um Teil von etwas zu sein, um Teil von einer Community zu sein. Und auch das gibt dir dieses Zugehörigkeitsgefühl, gibt dir ein physischer Raum. Das gibt dir weniger ein digitaler Raum.
Ich finde das ganz, ich mochte eben dieses Wort, die sakrale Inszenierung, dass wir die ein bisschen hinter uns gelassen haben. Aber auch den Gedanken der Community, denn das, auch das sind ja diese wertstiftenden Begegnungen, die wirklich Sinn machen, die nachhaltig im doppelten Wortsinne sind. Die Frage ist, weil ihr habt ja auch, so kamen wir ja eingangs zueinander, ne, dieses Thema, mein Gott, ich habe gar nicht so viel über euch gelesen, wie ich vielleicht hätte lesen müssen, weil ihr eben die Eigenkommunikation nicht so stark, so massiv vorantreibt oder den Fokus nehmt. Ihr löst es anders für euch, ihr konzentriert euch auf die Arbeit für eure Kunden. Ihr macht aber auch diesen Community-Gedanken für euch größer, als vielleicht andere das tun. Also welche Rolle spielt Community für euch bei Liga Nova? Wie könnt ihr diesen Gedanken, den ihr für eure Kunden entwickelt habt, auch für euch anfassbarer machen?
Du, am Ende komme ich wieder darauf zurück. Wir sind eine Professional Service Company oder Intellectual Property Company, wie du es nennen willst. Du hast kein Produkt. Du hast, im Kern von allem stehen unsere Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterinnen, und wir sind darauf angewiesen, dass wir in einem guten Umfeld gute Ideen kreieren, dass die Leute in einem produktiven Austausch miteinander sind. Und dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du eine Community hast, die sich als solches auch sieht, die zusammenhält und dementsprechend viel investieren. Und ich denke schon, dass wir sagen können, dass wir viel investieren in interne Events, in Workshops, in Keynotes. Wir machen Mental Health Weeks, wo es dann um Dinge geht wie Stressmanagement-Workshops oder Yoga, Meditation. Wir haben unser eigenes Mitarbeiterentwicklungsprogramm, das nennt sich Liga Fly, also abgeleitet eben von Liga Nova, Liga Fly, wo wir eigentlich sagen, ihr seid hier nicht in einer Company, sondern das ist eine Entwicklungsplattform, wo jeder von euch die beste Version seiner selbst werden kann. Und da wollen wir die Leute, die Mitarbeiter weiter befähigen. Und ich glaube, wir machen das ganz gut. Wir haben eine starke Community. Wir haben coole Feiern, ehrlicherweise. Das gehört ja auch mal dazu. Das kann man ja auch mal sagen. Ich glaube, unsere Weihnachtsfeiern sind nicht schlecht. Mhm. Wir haben einmal im Jahr machen wir den Liga-Konvent. Ein großes im Sommer einfach, wo es um Talks geht, Inspiration, aber auch um Community. Und ich glaube ehrlicherweise, dass dieses ganze Thema Community und Purpose durch New Work, durch Gen Z einfach nochmal an unfassbaren Bedeutung gewinnen wird. Weil die Generation, die da kommt, oder die nicht kommt, sondern die da ist, die hat einfach nochmal einen ganz anderen Fokus. Die hat ganz andere Werte. Und da bist du auch gut beraten, wenn du frühzeitig dich auf solche Themen einstellst. Ich finde auch, ich springe jetzt gerade im Thema, sorry, aber ich habe so ein bisschen so ein Problem damit, wenn mir immer alle sagen, boah, die Gen Z, die wollen alle gar nicht arbeiten. Das stimmt nicht. Also es stimmt nicht, dass die, weißt du, wir müssen vorsichtig sein. Es gibt so ein bisschen so dieses, so irgendwie so da draußen dieses Gerede, die wären alle faul. Das ist Quatsch. Die wollen arbeiten. Die wollen aber wissen, wofür sie arbeiten. Die wollen einen Purpose und die haben ehrlicherweise eine andere Einstellung zur Arbeit als viele Generationen davor. Das heißt, viele Generationen davor haben gearbeitet, um Geld zu verdienen, Status, Wohlstand aufbauen. Und bei der Gen Z und bei vielen Mitarbeitern, jüngeren Leuten, ist Work-Life-Balance das neue Statussymbol. Es geht da geht es um Flexibilität der Arbeitsbedingungen, es geht um Kommunikation auf Augenhöhe, Digitalisierung von Administration und es geht um Sinn, um Purpose. Und das heißt, da musst du hin. Ich komme jetzt von dem Community, sorry, ich bin ein bisschen abgedriftet,
aber das ist
ein Thema, was mich, übrigens, eine Sache, wenn ich hier mich sage oder ich, meine ich das Team, ja, ich bin jetzt nicht hier und sage, ich habe das gemacht, sondern wir sind ein sehr gutes, glaube ich, homogenes Management-Team. Wir sind zu fünft und das ist alles Teamwork. Also ich will jetzt nicht hier die Lorbeeren von anderen ernten, aber um da wieder drauf zurückzukommen, dieses Thema Gen Z ist schon was, wo sich jede Company, insbesondere eine Company, Agenturen, Dienstleistungsunternehmen mit beschäftigen muss und sich ändern muss und andere Angebote einfach entwickeln muss, weil diese Generation, die da kommt, einfach eine andere Einstellung zur Arbeit hat. Und ich sehe das nicht als Bedrohung, ich sehe das eher als Chance.
Und sag mal, also ich würde das alles unterschreiben, was du gesagt hast, wenn du jetzt sagst, über andere Formate nachdenken. Was ist so die andere Art des, ich sage jetzt auch mal, vielleicht Agenturerlebnisses, welche Art sind eure Events oder was ist auch deine Erfahrung? Ist es schlimm, dass nicht mehr wie früher alle zu irgendeinem Event kommen, sondern dass man eher, ich weiß nicht, gemäß klugen Targetings überlegt, für eine Gruppe von Leuten mag das interessant sein, für eine andere Gruppe das? Also ist die Varianz der Angebote größer? Ist es eine andere Qualität der Begegnung? Wie schafft ihr das?
Ich glaube, dass wir generell, also ja, natürlich ist persönliche Ansprache wird natürlich immer wichtiger, aber ich glaube, dass wir es schon schaffen, die ganze Mannschaft irgendwie ein Stück weit abzuholen, weil wir wirklich eine gute Unternehmenskultur, eine gute Community haben. Und bin eigentlich, ich mache mir keine Sorgen um unsere Unternehmenskultur, weil ich glaube, dass wir da wirklich sehr, sehr weit vorne sind und wirklich eine starke Community haben und uns.
Ich war auch eher auf der Suche nach Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Sinne von, was macht man eigentlich für Formate, ne? Keine Ahnung, früher hast du gesagt, hey, wir machen ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier und ab und an gibt's noch irgendwie Bier für alle und das war's dann. Aber so wie du es auch beschrieben hast, ihr habt Keynote-Speaker, ihr macht einen Konvent, also es gibt eben durchaus auch, wie soll ich sagen, Formate, die man früher vielleicht auch für Kunden gemacht hätte, viel größer rein für die Mitarbeitenden.
Ja, absolut. Und das ist ja ein Stück weit eine Individualisierung und einfach auch da mit dem Zeitgeist zu gehen und zu sagen, hey, das Thema Mental Health spielt heute eine viel, viel größere, es hat immer wahrscheinlich schon eine große Rolle gespielt, aber wir haben es ein Stück weit nicht ganz oben auf die Agenda geschrieben. Aber sich da dem Thema als Arbeitgeber zu stellen, offensiv zu stellen und sagen, wir investieren da rein, wir machen jetzt so eine Mental Health Week oder wir machen mal einen Mental Health Day. Das ist, glaube ich, das ist ja ein individuelles Angebot und das kann ich den Leuten nur mitgeben. Also nur jetzt einmal im Jahr irgendwie eine Weihnachtsfeier machen und ein großes Bierzelt im Sommer mieten oder aufs Oktoberfest gehen, das halte ich dann doch für überholt.
Das stimmt. Aber ich glaube, glücklicherweise sind alle mittlerweile so weit, dass sie das verstanden haben und sehr stark daran arbeiten. Das ist ja auch die gute Nachricht in der Entwicklung der Branche. Timo, ich danke dir sehr für diesen Einblick rund um Liga Nova. Es ist beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt und weiter auf die Beine stellt. Eigentlich war meine Abschlussfrage, was ihr noch so plant, aber du hast ja eben schon ein paar Dinge angedeutet, auch gesagt, ihr könnt noch gar nicht so drüber reden und oder gibt's noch was? Gibt's was?
Du, ich glaube, da kommt noch einiges. Wir haben noch ein paar Sachen vor. Es werden sicherlich auch jetzt kurzfristig gibt's noch mal zwei, drei Ankündigungen, wie wir uns insbesondere organisch nochmal weiterentwickeln werden, weil wir ja schon immer wieder auf der Suche sind, insbesondere nach neuen organischen Wachstumsfeldern, neue Businesses. Also wir haben beispielsweise, ohne da jetzt zu viel zu verraten, wir haben das Sportbusiness für uns entdeckt. Wir gehen da stark rein, glauben unglaublich eine hohe Daseinsberechtigung von einer Agentur wie Liga Nova für Sportbrands. Aber wenn wir jetzt am Ende sind, will ich gar nicht zu viel darüber erzählen. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir müssten jetzt noch großartig was ändern oder sowas. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, da fehlt jetzt noch irgendein strategisches Puzzlestück und wir müssen jetzt aber noch eine Firma dazu holen, die das und das kann oder das und das. Es geht einfach darum, das Kerngeschäft weiter auszubauen, am Puls der Zeit zu bleiben, zu verstehen, was da draußen passiert, uns konsequent weiter zu digitalisieren, konsequent das Thema Nachhaltigkeit zu wirklich in die ganze Organisation, in jeden Kunden reinzumassieren. Das Thema AI als Chance, das ist sicherlich auch nochmal, da kannst du nochmal einen separaten Podcast drüber machen, das Thema AI als große Chance und nicht als Gefahr zu sehen, weil das ist auch nochmal wichtig und einfach auch so eine Art AI-enabled Company zu werden, die eben dann Kreativität, Wettbewerbsfähigkeit über die intelligente Nutzung von AI eben fördert. Und ansonsten glaube ich, sind wir gerade auf einem ganz coolen Weg. Ist nicht immer alles einfach, aber Agentur ist halt nicht immer einfach. Aber ich, ja, also ich rufe dich an. Da werden noch zwei, drei Sachen passieren. Vielleicht können wir uns in einem Jahr oder so nochmal unterhalten und haben noch ein paar cool andere Ideen gehabt.
Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei bei eurem
Danke Weg, dir. Timo. Danke, dass du mir mal die Zeit gegeben hast, mir ein bisschen was über Liga Nova zu erzählen.
Unbedingt, hat sich gelohnt.
Hat Spaß gemacht.
Sagen. Danke dir.
Danke, Kim.